Genau, das Lied, das wir vorhin gesungen haben, das hat eine ganz spannende Geschichte hinten dran. Erzähle ich euch aber jetzt nicht. Kommt erst im Allianz-Gottesdienst, 12. Januar. Könnt ihr noch schon vormerken, hä? Kleiner Werbeblock, genau. Gut, eben, wir sind in unserer Serie «Raus aus der Komfortzone» und das Deko-Team, die haben ja hier so ein super Modell hier gemacht. Wo ihr seht, hier das Gelbe, das ist unsere Komfortzone, das Grüne, das ist die Lernzone und das Rote, das wäre die Panikzone. Und die Idee ist, dass wir nicht nur im Gelben innen rumhocken, dort, wo es uns wohl ist, dort, wo wir uns daheim fühlen und so, sondern ab und zu auch einen Schritt in die Lernzone rein machen und ihnen getrauen, uns dort herzutun. Weil dort ist nachher so, dass unsere Komfortzone mit dem auch wächst. Da werden Sachen werden für uns normal, wir wissen, was das auf uns zukommt. Es fordert uns vielleicht ein bisschen aus, aber wir lernen dazu und unsere Komfortzone wächst. Und es ist ein Trugschluss, wenn wir sagen, ja, meine Komfortzone die ist eigentlich genug gross, ich fühle mich ja ganz wohl, also ich höckle da, wo ich bin. Die wird nämlich nachher nicht einfach bleiben. Die hat eine Tendenz zu schrumpfen, wenn wir uns nicht auch ein bisschen herausfordern. Und um das geht es in dieser Serie. Ihr seht eben, wir haben ja schon einen ersten Teil gemacht und jetzt bei Advents Edition haben wir dem einfach dem Fisch noch eine Samichlosenkappe angelegt. Genau. Und wir wollen in diesem zweiten Teil wollen wir von Leuten und von Personen aus der Adventsgeschichte lernen. Und das letzte Mal haben wir von Hauptperson gelernt, von Jesus nämlich. Und haben gesehen, Jesus ist aus einer perfekten Komfortzone rausgekommen, oder? Im Himmel besser wird es nicht mehr. Und Jesus ist in die Welt runtergekommen. Und ich weiss nicht so genau, ob man jetzt sagen kann, er sei für sich in eine Lernzone reingekommen, aber ich glaube, man kann das schon eigentlich sagen. Weil von Jesus heisst es auch, dass er uns versteht, weil er erlebt, was wir erleben. Er sei in die Welt gekommen und hat alles Schöne, was wir erleben können, aber auch das Schlimmste, was du erleben kannst. Jesus weiss, wie das ist. Er ist nicht ein Gott, der irgendwie am himmlischen Schminefeuer höckelt und so kniest und so und keine Ahnung hat, wie eigentlich der Ernst vom Leben aussieht. Jesus weiss das genau. Weil er ist aus dem Himmel rausgekommen und hat erlebt, was du hast erlebt. So, jetzt heute werfen wir aber einen Blick auf den Vater von Jesus. Und zwar nicht auf seinen himmlischen Vater, sondern auf seinen irdischen Vater, auf den Josef. So, was wissen wir so vom Josef? Was wisst ihr vom Josef? Excuse? Zimmermann, genau, Zimmermann. Die Leute sagen auch, er sei Baumeister gewesen. Das Wort kann man verschieden übersetzen. Genau, Zimmermann, sonst Ideen, was wissen wir von dem? Jung, dort ist man nicht ganz sicher. Entweder jung oder schon ein bisschen älter, wir kommen noch darauf zurück. Genau. Verliebt, genau. Also, wir wissen ja das auch nicht so genau, vielleicht war ja das arrangiert gewesen, gell? Aber ja, der Text sagt, ist schon ein bisschen wahrscheinlich, hat er schon ein Sog auf einen gläubigen Mann, genau. Hat Verantwortung übernommen, genau, super. Nachkommen von David, also ein paar Sachen kommen jetzt hier zusammen, he? Aber ich glaube viel mehr, wissen wir den Herrn nicht mehr. Das ist all das, was ihr jetzt gesagt habt, das kommt eigentlich aus ganz wenig Texten aus der Bibel. Er kommt nicht viel vor. Lukas 1 wird er erwähnt, zum Beispiel, dass er mit der Maria hat müssen auf Bethlehem gehen, wegen einer Volkszählung. Dort ist er erwähnt. Und der Gott warnt der Josef nach der Geburt von Jesus, dass der Herodes seinen Sohn verfolgt und sagt, hey, flücht, gang weg, gang auf Ägypten. Das ist das zweite Mal, was wir von ihm hören. Und Dann im Lukas 2, dann ist Jesus 12-jährig und geht verloren am Passafest. All die, die schon mal ein Kind verloren haben, das ist nicht lustig. Und besonders so eine riesen Masse. Und das hat der Josef mit der Maria auch erlebt. Und dieser Teil dort, das ist das letzte Mal, wo wir vom Josef überhaupt hören. Wir wissen auch nicht so genau, eben, wir haben vorhin gehört, wie alt ist er eigentlich? Wir wissen, Maria war jung. Wahrscheinlich so ein Teenager-Mädchen zwischen 13 und 15. So sind die verheiratet worden, dazu mal. Und es heisst von ihr ausdrücklich, dass sie jung war, aber vom Josef, da wird manchmal gesagt, ja, da weiss man nicht so genau, vielleicht nicht viel älter und vielleicht ist er schon einiges älter und verwitwet gewesen, weil das ist das letzte Mal im Tempel dann, eben an dem Passafest, wo sie Jesus verlieren, wo wir vom Josef hören. Und später nachher, wo Jesus anfängt, öffentlich auftreten, ist der Josef nie mehr. Also wahrscheinlich gestorben. Darum sind die darauf gekommen, ja, dann muss der auch vorher älter gewesen sein, ein alter Mann, und das junge Mädchen ist mit dem verheiratet worden. Muss aber nicht sein. Ein paar Zahlen da dazu. Im Rom von damals, die Säuglingssterblichkeit ist dann bei 40% gelegen. Die Lebenserwartung bei knapp über 42. Also zum Vergleich 2016, in der Schweiz die Lebenserwartung 82,9. Also fast 83 und damals 42. Anders gesagt, ich bin jetzt 45, man glaubt es kaum. Aber dann wäre ich, also, wenn das so dauert, rechnen, dann wäre ich so schon gegen 90. He? Also ein rüstiger Senior. He? Also einfach, um euch ein bisschen zu zeigen, wie sie die Verhältnisse dann gesehen. Der Anteil an über 60-Jährigen war dann knapp 6% und zu Judäa auch eher tiefer als höher. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass der Josef, wo Jesus 30 war, dass der gestorben ist. Das ist, geht ziemlich jetzt normal, auch wenn er vielleicht bei der Geburt von Jesus erst 18 war. Passt also, der ist er einfach nicht 50 geworden und das ist auch nicht ungewöhnlich. So. Am ausführlichsten wird aber vom Josef in Matthäus 1 ab dem Vers 18 berichtet. Und diesen Text werden wir jetzt zusammen lesen. Dort heisst es, ihr könnt mitlesen, und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber nach ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger. Noch vor ihrer Hochzeit. Eben, das ist ja der Clou. He? Schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Und sie, um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. So, eine schöne Geschichte, könnte man sagen, oder? Und sagen, ja, der Josef, meine, der hat ja keine Wahl gehabt, oder? Also, der ist einfach da mal in die Panikzone geschmissen worden und hat einfach noch probieren irgendwie zu schwimmen und sich über Wasser zu halten. Ich glaube aber, der Josef hat durchaus eine Wahl gehabt. Ich denke, er hat sich dafür entschieden, Gott zu vertrauen, seinen sicheren Hafen zu verlassen und ein, zwei, drei Schritte in die Lernzone reinzumachen und ist bereit gewesen, auch Gott auf eine neue Art lernen zu kennen. Wie wir es vom Dave heute Morgen schon gehört haben. Ich möchte zuerst mit euch anschauen, was hier im Vers 19 über Josef heisst. Dort heisst es nämlich, Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Was heisst jetzt das? Hinter dem aufrecht steckt eine ganze Geschichte hinten dran. Das hebräische Wort dafür ist Zadik. Und der Josef, das war so ein Zadik. Ein aufrechter Mann. Das heisst, der hat kompromisslos befolgt, was in der Tora im jüdischen Gesetz ist gestanden. Also, der hat nicht gegessen, was man nicht hätte sollen essen. Der ist nie mit den letzten Leuten irgendwie gesehen worden, unterwegs gewesen. Der hat nicht irgendwie sein Baugeschäft am Sabbat auch noch ein bisschen aufgetan, um noch ein bisschen etwas zu verdienen. Der Josef, der ist ein sehr rechtschaffener Mann gewesen. Ein Zadig, das war seine Identität. Die Leute haben das gewusst. Der Josef war nicht reich gewesen, aber er war angesehen gewesen. So wie der Josef, so haben die Leute eigentlich so wollen sein. Da war ein Respekt vor diesem Mann. Aber jetzt ist er auf einmal ein Zadig mit einem Problem. Das Mädchen, das er hat versprochen, dass er es heiratet, überkommt ein Kind. Und der Josef weiss, wie auch immer, aber das ist nicht von mir. Also zählst du eins und eins zusammen. Genau. Und Nazareth ist ein kleiner Ort. Und wie das ein kleiner Ort so ist, da geht es schnell ein bisschen um und wird berichtet und so. So. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von Weihnachten. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber dass wir jetzt vom Josef lernen können, du musst dich mal in seine Lage hineinversetzen. Wie hat sich jetzt das für den Josef so müssen anfühlen, wenn er das hört und mit seiner ganzen Geschichte? Deine Verlobte ist schwanger, du bist ein Zadik, an die Tora verpflichtet und was die Tora sagt, das machst du. Und die Tora hat ziemlich krasse Worte für so einen Fall. Sagt nämlich, die Person wird an Pranger gestellt quasi. Sie soll sich dafür verantworten, wenn man den Mann verwünscht, der hier auch noch beteiligt ist, der auch noch gerade mit. Und zwar folgendermaßen, 5. Mose 22, Vers 21. In diesem Fall sollen die Ältesten die Frau vor die Türe ihres Elternhauses bringen. Und die Männer der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Sie hat etwas Schändliches in Israel getan, weil sie sich im Haus ihres Vaters wie eine Hure verhalten hat. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Und wie gesagt, der Mann noch gerade dazu, wenn man das überhaupt weiss, welches das war. Eine so eine Szene, vielleicht erinnerst du dich, gibt es, wo Jesus auch hat erlebt. Wo es genau um das ist gegangen. Wo Leute oder Männer sie kommen mit einer Frau, die sie haben verwünscht. Und Jesus hat gesagt, schau, das Gesetz sagt doch, wir sollen die steinigen. Das haben wir jetzt gerade gelesen, oder? Du bist einer, der die Tora verpflichtet ist. Also. Und eigentlich nur von ihm wollen hören, ja, das ist richtig. Und was sagt Jesus dort? Er sagt, okay, aber der von euch, der ohne Schuld ist, der muss den ersten Stein schiessen. Und hat sie natürlich verwünscht. Am Schluss ist keiner mehr dort gestanden. Aber es ist interessant, oder? Jesus hat sich quasi geweigert, das zu machen. Und der Josef ist schon in einer ähnlichen Lage gesehen. Und das heisst, dass er das hat stillschweigend wollen über die Bühne bringen, dass er Maria nicht an der Öffentlichkeit hat müssen preisgeben, weil das wäre die Konsequenz gewesen. So. Tora ist glasklar gewesen, der Josefs Ruf ist gewesen, der macht, was in Tora steht und Von dem her hat man gewusst, was das Josef jetzt macht. Aber der Josef hätte es nicht können. Und wenn man den Text jetzt so liest, dann könnte man meinen, ja, das ist, weil der Josef gerecht war, hätte er es nicht können. Aber ist eigentlich falsch. Hier ist so ein Übersetzungsding, das könnte man etwa auf 9 verschiedene Varianten übersetzen. Und die modernen Übersetzungen, die bringen es klar zum Ausdruck, nicht weil der Josef ist ein Gerechter war, sondern trotzdem. Weil ein sogenannter Zadig wäre eben klar gewesen, der würde jetzt das Ding durchziehen. Und das alte System ist die Forderung klar gewesen. Der Gerechte prangert der Sünder an, der muss ausgesondert werden, Standards müssen eingehalten werden, ein gerechter Mann würde nicht zögern und der Josef zögert. Und du spürst so ein bisschen, wie zerrissen das der Mann ist gewesen. Und jetzt kommt der Engel zum Josef. Und der Josef, der hat ja bereits gewusst, dass Maria schwanger ist. Wieso hat er es gewusst? Wahrscheinlich, weil ihm Maria gesagt hat, oder? Er ist zu ihm gekommen und hat gesagt, los Josef, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich bin schwanger. Die gute Nachricht ist, ich bin nicht fremdgegangen. Ja, mal, es ist so. Ein Engel ist gekommen zu mir und hat gesagt, du Begnadete. Und nachher wird jetzt ein Wunderkind auf die Welt bringen, oder? Das wird die ganze Menschheit wird das retten. Und da werden Feiertagen nach mir benannt werden. Und die Mädchen werden sich darum prügeln, wer das meine Rolle darf spielen im Krippenspiel. Und ja, das hat es noch nie gegeben, aber jetzt einmal ist es das erste Mal, oder? Also, wie muss das überkommen sein für einen Josef, oder? Ja, sie wird ihm versichert haben. Da war kein anderer Mann im Spiel gewesen, aber eben, wahrscheinlich war es eine arrangierte Hochzeit gewesen. Könnte gut sein. Der Josef hat Maria vielleicht nicht mal so gut kennt. Und sogar wenn er sie gut hat kennt und viel vorher hat gehalten, also ein Engel und eine Jungfrauengeburt. Und ich meine, das ist noch heute Diskussion. Keine Chance. Und so hat er sich also entschieden, einen Scheidebrief ihr zu geben. Ein Scheidebrief, das ist eben so eine stille Art gewesen, das können zu lösen. Eine legale Art und Weise. Quasi, dass er sie freigeben, dass der, der verantwortlich ist für das Kind, hat sie dann können zum Mann nehmen. Und dann wäre das quasi so halb sauber gelöst gewesen. Und er hat vielleicht sogar seinen Status als Zadik können behalten. Aber dann kommt der Engel zum Josef. Und der sagt, Matthäus 1, Vers 20. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Frage: Wieso hat Gott den Engel nicht schon früher geschickt? Ich meine, bevor das Maria ihm sagen musste und er hin und her und was soll ich jetzt und wie kann ich das noch mal irgendwie. Ich meine, das wäre doch viel ringer gegangen. Ist es vielleicht so, dass Gottes Ziel nicht immer ist, uns möglichst aus so Situationen rauszuhalten? Könnte es so sein, dass, ja, die Vermeidung von Unsicherheit oder Angst oder Enttäuschung nicht Gottes erstes Ziel ist gesehen mit dem Josef und mit dir und mit mir. Ist es möglich, dass Gott vielleicht die Welt vom Josef extra ein bisschen wollte schütteln, um ihn zu lehren, was das wirklich Gerechtigkeit ist? Dass er ihnen den inneren Kampf wirklich hat wollen ausfechten, für ihn etwas zu lernen, eben in die Lernzone hineinzubringen und dafür ihn auf ein neues Level auch von Wachstum zu bringen. Also schau, wenn du im Moment das Gefühl hast, vielleicht, deine Welt sei voller Fragezeichen und wie ist Gott und was meint er überhaupt und was soll das? Könnte es sein, dass es vielleicht nicht ist, dass du irgendwie etwas falsch hast gemacht, sondern dass du einfach in einer Lernzone steckst, wo du etwas lernst. Und das ist manchmal, wenn du etwas lernst, ist manchmal, verstehst du es nicht ganz von Anfang an. Der Engel, der sagt schlussendlich weiter, dass er dem Kind den Namen Jesus soll geben und eben, dass es Menschen wird vor Sünden befreien, wie das die Propheten vorausgesagt haben. Und dann heisst es, Matthäus 1, 4 und 25, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihnen den Namen Jesus. Und wir nehmen jetzt ja einfach an, ja, der Engel, der muss natürlich sehr überzeugend gewesen sein, oder? Und da war das eigentlich gar keine Frage gewesen und auch eine grosse Challenge, oder? Das ist ja alles sonnenklar. Wenn ich einen Engel würde sehen und so, der ist schon. Ich bin mir da nicht so sicher. Es heisst, der Engel sei am Josef im Traum begegnet. Ich glaube schon, dass er überzeugend war. Und gleich habe ich das Gefühl, der Josef hätte auch sagen, hey, nochmal, die Maria, ihre Geschichte bringt mich komplett durcheinander. Oder jetzt träume ich anfangen, ein Seich zusammen. Jetzt sehe ich schon Engel zur Nacht und überhaupt. Genau. Aber er hat sich entschieden, einen Schritt in Gottes Lernzone hineinzumachen. Das ernst zu nehmen. Und es ist wichtig zu verstehen, was das für Josef geheissen hat. Er hat gewusst, wie das er selber hat reagiert auf die Geschichte von Maria. Und er hat gewusst, wie das die Leute in seinem kleinen Dorf Nazareth würden reagieren. Die werden das nie glauben. Niemals. Dass ein Engel wird zu einem Pärchen kommen, zu einem Jungen und einem Teenager-Mädchen ein Kind ankündigt, das die Hoffnung für die Welt ist und keine Chance. Oder? Seine Freunde, die werden nicht mit ihm abmachen. Er wird nicht mehr eingeladen werden. Es wird vielleicht wirtschaftliche Konsequenzen für sein Baugeschäft haben. Dass die Leute ihm keine Aufträge mehr geben. Er wird nie mehr als Zadig angeschaut werden. Die Leute werden ihm nicht mit Ehrfurcht und Respekt begegnen, wenn er sich auf das einlädt. Und wir sehen, Markus 6, Vers 3, sehen wir, dass sich sein Heimatdorf noch 20 oder respektive 30 Jahre später nicht davon hat erholt. Dort kommt nämlich Jesus auf Nazareth und die Leute sagen, ist das nicht der Zimmermann? Der Sohn von Maria. Und schließlich heisst es, und sie ärgerten sich an ihm. Und normalerweise hat man nicht gesagt, das ist der Sohn von Mutter. Das Normale in dieser Kultur ist, das ist der Sohn vom Vater. Also es hat geheißen, das ist doch der Sohn, der Zimmermann, der Sohn von Josef. Und einige Kommentatoren sagen jetzt hier, das heisst, das ist ein Ausdruck quasi, was ich hätte gesagt, ist das nicht der Zimmermann, der Hurensohn? Also tiefste Verachtung, noch Jahre später. Der Josef, schau, der hat seine Identität, seinen Ruf quasi aufgegeben für den Jesus, noch bevor er ihn gesehen hat. Er hat einen höheren Preis zahlt, für dort in die Lernzone hineinzugehen, für Gott gehorsam zu sein. Er hat so einen Deal gehabt mit dem Fakt, dein Sohn, der wird ein Pastorli genannt werden, deine Frau eine Hure, und du wirst für den Rest von deinem Leben brandmarkt sein, oder? Und der Josef sagt, Gott, wenn du das so willst, stimmt für mich. Eindrücklich. Der Mann beeindruckt mich. Wirklich. Wie oft denken wir, was denken nur die anderen über mich, wenn ich den? Wenn ich das mache, wenn ich das sage, wenn ich das nicht mache oder was auch immer. Und der Josef zeigt uns, dass wir bereit sein müssen, das abzulegen, wenn wir Gott wirklich wollen nachfolgen. Dann wird es gerne wieder Situationen wie die geben. Vielleicht nicht ganz so krass, das wünsche ich dir nicht. Einmal hat mir ein Kollege erzählt, er habe einen ehemaligen Schulkollegen von mir getroffen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, er sei der Schlimmste gewesen und der Zweitschlimmste war der Jacki gewesen. Und mit dem hat er nicht mal so ganz Unrecht gehabt, wahrscheinlich. Aber er hat gesagt, und der Zweitschlimmste war der Jacki gewesen, bis sie ihn umgedreht haben. Und mit dem hat er den Skandal angesprochen, dass der Jacki plötzlich fromm geworden ist, oder? Das gibt es ja nicht. Also meine, vorher war er schlimm, aber doch interessant, oder? Und jetzt will er ins Kloster, oder ich weiß doch nicht was. Ich habe das sogar verstehen denn, weil ich habe vorher eigentlich auch oft für fromme Leute nur Spott und Hohn übrig gehabt. Mir hat es erstaunt, dass Leute so viel später über das reden. Weißt, das ist x Jahre her, aber das ist bei dem bleiben hängen. Gut, eben, das ist, wir haben viel Sache gemacht. Einmal haben wir die Klassenzusammenkunft gehabt und dann gesagt, was wir alles bösartig sehen. Aber item, genau. Aber auch seither, ich meine, das war so ein Moment gewesen, wo ich schon erlebt habe, was es heisst, wenn Leute finden, also jetzt hat er komplett kein Backup, oder? Und wollen wir eigentlich noch mit dem? Und kann man noch? Oder was ist los? Aber auch seither hat es das immer wieder mal gegeben. Momente, wo ich musste sagen, es geht nicht darum, meinen Ruf zu pflegen. Weißt du, jetzt muss man einfach gleich sein, was irgendjemand denkt oder nicht denkt, das ist mir jetzt so lang wie breit. Ich weiss, was richtig ist oder was das Gott von mir will. Und das ist manchmal sogar in Kirche so. Manchmal ein Entscheid oder etwas, was ich anspreche oder was ich sage, was ich denke, dort werden wahrscheinlich beim einen oder anderen meine Aktien fallen. Und dann kommen normal, dass gerade die Idee, ja, könnte ich das nicht irgendwie, weisst du, könnte ich es ja auch einfach ein bisschen nicht sagen oder so. Aber um was geht es? Wir kommen immer wieder an so Herausforderungen. Josef war bereit, den Preis zu zahlen, um recht zu schaffen, in Gottes Augen zu sein. Er hat Gott genug vertraut, um ihm zu folgen. Und ich weiss nicht, wie das bei dir ist. Wie sieht das bei dir aus? Ich habe das Gefühl, der Auslöser oder einer der Auslöser war für Josef, weil er hat gesagt, oder warum das er hat gesagt, das stimmt für mich. Er hat gehört, wie der Engel hat die Jesaja-Passage zitiert. Wo er hat gesagt, der versprochene Retter wird kommen, der Messias, er wird Menschen von Sünden retten, er wird wiederherstellen, was kaputt ist. Und der Josef hat sich gesehnt, dass Gott den Retter schickt und dass er den kann lernen kennen. Und ich glaube, für mich ist das der gleiche Grund gewesen, wieso dass ich gesagt habe, und jetzt gehe ich mit dem Jesus. Ich habe gemerkt, hey, da braucht es, ich brauche einen Retter. Effektiv. Nicht nur, weil ich irgendwie gerade ein bisschen wilde Zeit hatte, sondern grundsätzlich. Ich habe gemerkt, ich brauche den Retter. Ich brauche eine wirkliche Hoffnung und habe gemerkt, der Jesus, der ist das. Der Josef hat den Schritt gewagt aus seiner Zadig-Komfortzone und er hat gewusst, Gottes Wege sind unergründlich. Irgendwie scheint das für mich unlogisch zu sein, was Gott da macht, aber Gott ist wahrscheinlich grösser als irgendwie ein paar Buchstaben da. Also ich lasse mich jetzt mal darauf ein und schaue mal, was passiert. Er ist bereit, Gott auf eine neue Art und Weise lernen zu kennen. Und bereit war, ihm zu vertrauen. Und mit dem ist auch seine Komfortzone gemacht. Er hat Gott plötzlich angefangen zu vertrauen und hat gewusst, ah, Gott macht so etwas. Und vielleicht bist du heute hier, seit 20, 30, 40 Jahren Christ, du hast das Gefühl, du kennst die Bibel, du kennst Gott, du weißt, wie das der Töff läuft, oder? Und Gott fordert dich raus und sagt, aber du kennst mich noch nicht ganz. Was meinst du? Ich werde immer grösser sein als du. Und fordert dich vielleicht raus wie der Dave, oder? Weil ich sage, yeah, Gott sollte noch reden so heute und nie. Macht er das wirklich? Ich weiß nicht so recht. Aber schauen wir mal. Und du wagst mal einen Schritt raus, oder? Und dann bist du kein Baff und denkst, das gibt es ja nicht. Das habe ich gar nicht gewusst. Gott redet noch. Und kein konkret. Oder irgendwie in einer anderen Art und Weise. Lässt du dich herausfordern von Gott. Im Bewusstsein, du wirst ihn nie ganz erfassen können. Vielleicht bist du aber auch hier und der Jesus ist für dich einfach bis jetzt eine nette Geschichte gewesen, oder? Du spürst irgendjemanden, aber da ist mehr dahinter. Und dort, vielleicht bist du bereit, einen Schritt in die Lernzone zu machen, dich auf die Suche zu machen. Wer das der Jesus ist, und ich habe einen konkreten Vorschlag für dich. Wir haben im Jänner haben wir hier in der EFG den nächsten Alpha-Kurs. Da geht es genau darum, dich auf die Suche zu machen. Nach dem Jesus. Und der ist überall, gibt es den Alpha-Kurs. Und hier eben im Jänner. Diesen Fragen zu stellen und nachzugehen, wer ist da, was ist da noch eigentlich mehr dran? Vielleicht bist du aber auch hier, hockst und merkst, ja, ich bin mit im Roten. Ich bin in der Panikzone. Und manchmal kann man das nicht rauslesen. Manchmal katapultiert dein Leben einfach dort rein, oder? Und du bist mit drin. Und wenn das so ist, dann vielleicht musst du einen Schritt zurück machen, wenn du kannst. Oder Hilfe suchen. Weil es ist nicht gut, zu lange in der Panikzone zu verweilen. Irgendwann nimmst du Schaden dort dran. Und vielleicht ist ein erster Schritt da raus, wenn, nachher, wenn wir das Abendmahl nehmen, hat hinten Leute, die bereit sind, für dich zu beten. Vielleicht ein erster Schritt, dass du mal für dich beten und dann irgendwie Hilfe suchst, für hier wieder den Weg rauszufinden. Welcher Schritt ist für dich dran? Wir werden jetzt das Abendmahl nehmen, der Kurt wird es hier einführen. Und ja, lass einfach in dieser Zeit wirklich auch Gott zu dir reden. Was ist dein Schritt? Und wenn du merkst, welcher das dran ist, dann bist du mutig und mach ihn. Amen.